SWR 2 Forum.
Darf ich das sagen? Die Grenzen des Gestatteten. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Seit dem 1. Januar ist das deutsche Strafgesetzbuch ein bisschen schlanker. Weggefallen ist nämlich Paragraph 103, der wie folgt lautete: Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet beglaubigten Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Es geht also um Beleidigung, und zwar um einen Sonderfall von Beleidigung, die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes oder Regierungsmitglieds, die etwas stärker bestraft wurde als die normale, die einfache Beleidigung sozusagen von Mensch zu Mensch. Diese sogenannte Majestätsbeleidigung wurde also jetzt im Nachklapp zu der Affäre Böhmermann als Straftatbestand gestrichen. Endlich, sagen manche, die Sonderregelung der Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern ist aus der Zeit gefallen. Der Gedanke einer Majestätsbeleidigung passt nicht mehr in unser Strafrecht. So äußerte sich zum Beispiel der Bundesjustizminister. Reinhard Merkel, Professor Emeritus für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Finden Sie das auch, dass das so veraltet ist?
Nein, das war ein ganz grobes Missverständnis seitens des Justizministers. Der Paragraph 103 hat nicht primär die Ehre irgendwelcher Majestäten geschützt. Dass es nicht um Majestäten ging, war ohnehin evident, denn es standen die Diplomaten mit drin, also jedenfalls die Botschafter, die Leiter ausländischer diplomatischer Vertretungen. Der Sinn dieses Paragraphen, und das ist ein guter Sinn, war der Schutz außenpolitischer Belange der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben sehr viele Staaten auf der Welt, deren Staatsoberhäupter sensibler sind gegen harte Attacken. Nehmen Sie mal als Beispiel den amerikanischen Präsidenten. Die Amerikaner sind sensibler in der Hinsicht, wie ich das eben angedeutet habe. Und wir haben einfach gute Gründe, die diplomatischen Verhältnisse nicht durch solche Attacken, Attacken des Typus Böhmermann, beschädigen zu lassen. Es ging nie um den besonderen Schutz der Ehre. Es ging um den Schutz der freundschaftlichen diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik. Man mag das ja trotzdem streichen. Überlebensnotwendig für die Politik ist das Ding nicht. Was mich aber nachgerade beklemmend anmutet oder angemutet hat, war, dass der Bundesjustizminister eine in der Sache vollkommen inkompetente Bemerkung dazu gemacht hat.
Nämlich?
Na, die Bemerkung ist, es sei aus der Zeit gefallen. Und im Übrigen haben wir selbstverständlich einen besonderen Majestätenschutz nach wie vor im Strafgesetzbuch. Der Paragraph 90 verbietet die Verunglimpfung des Bundespräsidenten und bedroht die mit wesentlich härterer Strafe als die Verunglimpfung von Herrn Müller-Ulrich oder Merkel.
Gerade weil Sie den Paragraphen 90 ansprechen, Verunglimpfung des Bundespräsidenten, da steckt ja doch so etwas wie ein Majestätsgedanke, sage ich jetzt mal drin, aber wir werden den Begriff gleich ein bisschen aufdröseln und problematisieren. Es ist ja gemeint, weil es der Repräsentant des gesamten Volkes ist, ist die Beleidigung gar nicht gerichtet auf diese einzelne Person, sondern eben auf all die, die er repräsentiert. Jetzt haben wir schon gehört, manche glauben, das sei ein Abschneiden von alten Zöpfen. Da ist natürlich die Historikerin in unserer Runde gefragt. Barbara Stolberg-Rillinger ist Professorin in Münster. Frau Stolberg-Rillinger, die strafrechtliche Extrawurst für Staatsoberhäupter ist oder war, müssen wir ja jetzt sagen, etwas Hochsymbolisches. Es geht da um Formen staatlicher Repräsentation. Sollte man das nicht hochhalten, statt es immer weiter zu schleifen?
Ja, also ich denke schon, dass es ein grundsätzlicher Unterschied ist, ob man die Würde einer Person, einer natürlichen Person schützt oder ob man die Würde eines Staatsorgans schützt gegen Beleidigungen. Das finde ich etwas grundsätzlich Unterschiedliches und schon allein deshalb, weil der Staat ja in ganz anderer Weise resilient gegen Beleidigungen ist als eine natürliche Person, also als ein Mensch. Wenn man es historisch betrachtet, ist natürlich dieser Paragraph durchaus ein Relikt aus einer früheren Zeit. Ob man ihn nach wie vor politisch nützlich findet oder nicht, ist eine andere Frage. Denn es stammt aus einer Zeit, als Amt und Person noch nicht in der Weise kategorial voneinander getrennt waren, wie das heute der Fall ist. In früheren Zeiten repräsentierten die Monarchen eben den Staat in einer ganz anderen Weise als heute Staatsorgane seines Diplomaten, seines Präsidenten den Staat repräsentieren. Es gibt heute den Staat als eine abstrakte Rechtspersönlichkeit und das gab es eben in früheren Zeiten nicht. Und hinzu kommt, dass in früheren Zeiten also Monarchen waren Majestäten, die waren die Souveräne und nicht der Staat war souverän, sondern diese Personen oder Angehörige von Dynastien waren als Personen Souveräne. Und von daher waren die als natürliche Personen auch viel vulnerabler sozusagen, die waren viel verletzlicher. Und es hat natürlich historisch mit Ehre und Ehrenschutz zu tun, auch wenn Herr Merkel das aus heutiger Sicht nicht mehr so ist, aber historisch ist es natürlich genau so. Natürliche Personen sind in ihrer Ehre verletzlicher als der Staat, als Abstraktum. Ich würde sagen, gerade wenn Sie eben den amerikanischen Präsidenten als Beispiel angeführt haben, dann finde ich das insofern ein interessantes Beispiel, auch im Kontrast zu Erdogan, weil Trump offensichtlich als Person, als Mensch in hohem Maße verletzlich ist, was mit seiner narzisstischen Persönlichkeitsstruktur offenbar zu tun hat, die USA als Staat aber überhaupt nicht in dem Maße vulnerabel, wie dieser Mensch, der Präsident ist. Die USA erweisen sich ja als durchaus viel resilienter als ihr Präsident, als Mensch. Während im Erdogans und der Türkei-Fall ist es ganz anders. Da ist offensichtlich das ganze Gemeinwesen identifiziert sich offenbar in viel höherem Maße mit diesem Präsidenten und die Beleidigung des Präsidenten wird von der türkischen Öffentlichkeit oder großen Teilen der türkischen Öffentlichkeit offensichtlich als Beleidigung der ganzen staatlichen Gemeinschaft gewertet. Das ist in den USA ganz anders. Ja, also insofern finde ich, es geht hier um die Trennung von Amt und Person.
Und diese Entgegensetzung zwischen dem alten Feudalismus, der also die Ehre des Königs schützt, und dem demokratischen Denken, die wollen wir mal vielleicht angewandt sehen in einem Bezirk, der mit Demokratie und mit Königtum ja große Erfahrung hat, nämlich England. Da gibt es also im Londoner Hyde Park den berühmten Speaker's Corner, wo jeder vom Leder ziehen darf, wie er möchte und seine Reden schwingen darf. Aber ein kleines Schild weist darauf hin, dass man alles sagen kann an dieser Ecke im Speaker's Corner, nur nicht über die Königin oder den König oder deren Familie. Jochen Hörisch, Sie sind Literaturwissenschaftler und Professor für Medienanalyse in Mannheim. Was steckt gefühlsmäßig da drin, dass man dann doch so eine Ausnahme im demokratischen Diskurs einbaut?
Wenn wir den Selbsttest machen, glaube ich, können wir feststellen, dass wir alle mit solchen Tabus arbeiten. Man darf alles sagen, aber genau dieses, dass man alles sagen darf, darf man nicht. Was darf die Satire? Sie darf alles. Darf sie dann auch die öffentliche Zutodefolterung von Satirikern fordern und dergleichen mehr? Man kommt ja mit solchen Allessätzen immer in Probleme rein. Meine These wäre also rein literaturwissenschaftlich, linguistisch, sprachfunktional gesehen, dass eigentlich alle Zulassungsregeln immer so ein -1 einbauen müssen. Wenn Gott allmächtig ist, hat er dann auch die Macht, nicht zu sein, kann er Selbstmord machen. Ich will also in großen theologischen Zusammenhängen deutlich machen, was ich als strukturelles Problem empfinde. Und mit diesem -1 arbeiten wir ja sehr häufig. Und meine Stellungnahme zu der Frage, die jetzt schon diskutiert wurde, wäre als Nicht-Jurist die, dass ich in sehr vielen Fällen finde, es gibt verwerfliche und kritikbedürftige Dinge, aber ich würde zögern, sie justiziabel zu machen. Es ist besser, wenn man nicht lügt, als wenn man lügt. Es ist besser, wenn man höflich ist, statt unhöflich zu sein. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist gut, wenn man kein Kopftuchverbot hat. Aber ich freue mich nicht darüber, wenn ich Leuten begegne, die 1 Kilometer gegen den Wind signalisieren, ich gehöre dieser Glaubensgemeinschaft an. Ich würde mir nicht wünschen, dass alle anderen mit dem Kreuz oder Atheisten mit dem entsprechenden Zeichen rumlaufen. Das wäre, glaube ich, keine gute Regel fürs öffentliche Leben. Also auch da hätten wir aber das -1 und das -1, lieber Herr Merkel, scheint mir gerade häufig diese Grenze zu sein, etwas kritikbedürftig zu finden, etwas nicht akzeptieren zu wollen, aber gleichwohl zuzulassen. Die Frage ist, ist also, was macht man justiziabel, was macht man nicht justiziabel. Und ich würde in der Sache voll und ganz mit Ihnen argumentieren, wir sind gut beraten, wenn wir Regeln des Stils, der Höflichkeit, des Respekts, der Anerkennung walten lassen, zumal in diplomatischen Zusammenhängen. Und um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, Herr Müller-Ulrich, dass man der Queen gegenüber ein ironisch antiquiertes, super höfliches, respektvolles Verhältnis einbaut und dann lachend sagt, alles dürft ihr kritisieren, aber diese Queen eben gerade eben nicht, finde ich einfach lustig. Und weil es lustig ist, würde ich auch dafür plädieren, diese Regel bei Hyde Park beizuhalten.
Ich will nur mal kurz dieses Minus 1 noch anwenden, weil es so schön passt in diesem Beispiel. Denn tatsächlich, die Queen geht ja nicht vor Gericht. Ne? Also man darf es nicht, aber letztlich ist es auch ohne Konsequenz.
Naja, so ist es nicht ganz. Die Queen muss nicht vor Gericht gehen. Das sind Offizialdelikte, also auf einer Ebene, in der die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden muss. Die Beleidigung ist das in Deutschland nicht. Die reguläre Beleidigung ist ein Antragsdelikt, muss der Beleidigte einen Strafantrag stellen. Aber lassen Sie mich eine Bemerkung machen, ganz knapp nur zu dem, was Jochen Hörisch gesagt hat. Die Grenze wird das Strafgesetz ziehen und muss sie ziehen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass Höflichkeitsregeln und was weiß ich eingehalten werden sollten und dass es besser ist, wenn nicht gelogen wird. Lügen ist nicht strafbar, sonst wären alle Völker von Kriminellen. Jeder lügt gelegentlich und er darf das auch schriftlich und öffentlich. Aber Beleidigung ist, und das wird unterschätzt, aus sehr guten Gründen strafbar. Wenn Sie das zurücknehmen, und wir erfahren heute, auch im Zusammenhang mit dem Zustrom von Leuten aus anderen Kulturkreisen, dass es unterschiedliche Sensibilitäten gibt. Wenn Sie die Beleidigung straffrei stellen würden, würde hier die Selbstjustiz um sich greifen. Und zwar in einem massiven Umfang. Wie alle Strafrechtler bin ich strafrechtskritisch. Das Strafgesetz sollte sich so weit es geht zurückhalten. Es gibt aber eine Schmerzgrenze. Und die steht in den Tatbeständen des Strafgesetzbuchs. Und da steht sie mit guten Gründen. Ob der 103 jetzt hätte bleiben sollen oder mit Recht gestrichen wurde, da mag man drüber streiten. Einen Satz zu dem, was Frau Stolberg-Grillinger gesagt hat. Fast unser ganzes StGB im sogenannten besonderen Teil stammt aus der Kaiserzeit, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist tatsächlich überhaupt kein Argument. Und der Mordparagraph stammt aus der Nazizeit. Auch das ist kein Argument, zu sagen, also muss er irgendwie geändert oder abgeschafft werden.
Das ist auch nicht das Argument als solches, weil es alt ist, gehört es abgeschafft, sondern das Argument ist, dass sich gegenüber der Zeit, aus der dieser Paragraph stammt, etwas Grundsätzliches geändert hat, weshalb er mir nicht mehr angemessen scheint.
Naja, das hat sich nicht geändert.
Und zwar, was sich geändert hat, und deswegen ist die Hyde Park-Geschichte heute eben auch nur noch ironisch zu verstehen, dass wir eben keine natürliche Person als Souverän haben, ja, der persönlich als Mensch beleidigt werden kann, sondern dass wir eine Trennung zwischen Organ des Staates und Mensch, der dieses Amt bekleidet haben. Und diese Trennung halte ich für eine sehr wesentliche für moderne Staatlichkeit. Und das macht den Unterschied. Natürlich sind wir uns einig, dass Beleidigung weiterhin unbedingt strafbar bleiben muss. Die Frage ist eben nur, ob man das nicht beschränken sollte, da es um die Verteidigung der Menschenwürde, individuellen Menschenwürde geht, ob man das nicht beschränken sollte auf natürliche Personen.
Ja, das weiß ja schon die Zauberflöte, nicht? Er ist mehr als Prinz, er ist Mensch. Das läuft ja schon zu Mozarts und Goethes Zeiten auf eine Symmetrisierung der Kritikverhältnisse raus. Und in der historischen Perspektive, würde ich sagen. Da sind auch Juristen gut beraten. Ich glaube, ihnen lautet dann in der Sphäre die Zauberformel immer die normative Kraft des Faktischen. Und zur normativen Kraft des Faktischen gehört, dass wir in liberalen, modernen, nennen wir sie getrost postmodernen Gesellschaften, feststellen können, jeder darf eigentlich jeden ungestraft kritisieren. Ich finde einfach spannend zu sehen, was im Vatikan abgeht. Nicht der Papst kritisiert die Kurie und gerade die stockkonservativen, nennen wir sie getrost reaktionären Kardinäle, machen das, was eigentlich sonst tabu war, nämlich ihrerseits den Papst zu kritisieren. Wenn diese Regel von der Symmetrisierung der Kritikverhältnisse schon im Vatikan angekommen ist, kann man das historisch einigermaßen hellwach zur Kenntnis nehmen, auch ironisch. Was mich irritiert, ist dann eben wirklich, wenn man die Schleusen so öffnet, dass man sagen kann, es ist eigentlich jetzt keine Frage mehr, die um die Frage kreist, justiziabel, nicht justiziabel, wie Jan Böhmermann das gemacht hat. Da bin ich mit Ihnen, Herr Merkel, vollkommen einverstanden. Ich halte das für eine Katastrophe. Ich sage das in aller Beleidigung. beleidigenden Deutlichkeit übrigens auch für bemerkenswert dämlich und dumm, was Jan Böhmermann da gemacht hat. Nämlich er arbeitet den übelsten Rassisten in die Hände. Er öffnet alle Schleuse für Leute, die Hate Speech machen wollen. Und Entschuldigung, es fällt mir schwer, das nur auszusprechen, Ziegerficker-Rhetorik für angemessen halten. Also er macht was absolut Kontraproduktives. Jeder durchgeknallte Faschist kann sagen, ich will jetzt ja nur mal sagen, was man nicht sagen darf, so wie Jan Böhmermann das gemacht hat. Aber ich wäre trotz dieser scharfen Kritik an Jan Böhmermann, der da ein Eigentor von grandiosen Dimensionen geschossen hat, wäre nicht bereit, ihn deshalb ins Gefängnis zu stecken. Ich würde sagen, alles spricht dagegen. Aber warum man ihn jetzt justiziabel angehen sollte, leuchtet mir ähnlich wenig ein, wie etwa, warum man eine Frau, die unter schlimmen Umständen abgetrieben hat, als dreifacher Vater, habe ich einen sehr starken Impuls gegen Abtreibung, zusätzlich noch ins Gefängnis bringen soll. Aber ich will jetzt keine Abtreibungsfrage anzetteln. Ich will nur wieder darauf aufmerksam machen, dass ich, Herr Merkel, wenn ich unsere Impulse und auch Frau Stoltenberg-Rielinger richtig sehe, wir die Grundtendenz teilen. Man ist gut beraten, wenn man auf Beleidigungen verzichtet, bei allen Menschen, nicht bloß bei Trump und Erdogan. Man ist aber, glaube ich, auch ähnlich gut beraten, wenn man sagt, es ist eine Frage, was habt ihr für eine Erziehung, in welchem Milieu verkehrt ihr? Willst du, lieber Jan Böhmermann, wirklich, dass die Rhetorik, die du da öffentlich zum Besten gegeben hast, allgemeinheitsfähig wird? Ist es also eine justiziable Frage oder geht man mit rhetorischen, argumentativen, politischen, psychologischen, milieutheoretischen Mitteln da dran? Und meine Option ist ganz eindeutig die zweite.
Wir haben einen objektiven Ehrbegriff. Also objektiv insofern, als die Justiz das, was im Strafgesetzbuch einfach Beleidigung heißt, in diesem Sinne konkretisiert hat. Wir haben Kriterien dafür. Da kann also niemand hergehen und sagen, ich komme aber aus Afghanistan, da ist man empfindlicher. Ich stelle jetzt Strafantrag gegen dich, weil du den Propheten schief angeguckt hast. So. Und damit auch mich beleidigt hast. Dann wird man ihm vor Gericht sagen, du bist in diesem Land. Hier gilt für dich der gleiche Ehrbegriff wie für alle anderen. Und das heißt, der lässt jede Menge Kritik zu. Herr Hörisch hat so ein bisschen vermischt Kritik und Beleidigung. Das muss man schon streng auseinanderhalten. Und wenn man dann in den Kern des Ehrbegriffs schaut, es gibt eine berühmte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen einen Karikaturisten, der in den 80er Jahren Franz Josef Strauß als kopulierendes Schwein dargestellt hat. Und da haben die gesagt, gut, wir akzeptieren das als Kunst. Lausig schlecht, aber das ist Kunst, da hat sich die Justiz nicht einzumischen. Aber das tangiert den innersten Bereich der Menschenwürde. Also jemanden sozusagen in seiner Sexualität auf diese Weise zu attackieren. Das mache ich jetzt knapp. Deswegen ist Böhmermanns sogenanntes Gedicht nicht nur ein klägliches Attest für den Satirebegriff, der heute in der Öffentlichkeit hier gehandelt wird, sondern eine eindeutige Beleidigung gewesen. Und Sie müssen sich das sozusagen plastisch veranschaulichen. Stellen Sie sich mal vor, jemand hätte ein solches Gedicht in Knittelfersen mit Ziegenficker und solchen Dingen gereimt und adressiert an den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden hier oder an die Frau Charlotte Knobloch, die es mal gewesen ist. Dann hätte hier die Öffentlichkeit ganz anders reagiert. Wenn aber Böhmermanns Gedicht aus Kunstschutzgründen gerechtfertigt ist, dann darf ich genauso jeden anreden. Und jetzt sehen Sie, dass da eine Schmerzgrenze überschritten worden ist. Herr Hörisch, nicht Gefängnis. Ins Gefängnis kommt man wegen Beleidigungen nie. Aber strafbar war das.
Wir sprechen jetzt aber ja nicht über individuelle Beleidigungen. Da ist es völlig klar, bin ich auch Ihrer Meinung, da geht die Grenze oder die Grenze wird markiert durch die Menschenwürde. Das, worum es aber hier ja ging, ist die Abschaffung eines Paragraphen, die eben die Beleidigung eines Staatsrepräsentanten stärker, schärfer bestraft als eines Individuums. Und das ist ja der Punkt, über den wir uns, glaube ich, nicht ganz einig sind. Also Beleidigung eines Individuums aufgrund des Schutzes der Menschenwürde, absolut d'accord. Trotzdem, Sie sagen, der Ehrbegriff ist objektiv. Ich würde sagen, aus historischer Perspektive kann man das nicht sagen. Objektivierbar, man muss es versuchen zu objektivieren, um es justiziabel zu machen, das ist richtig. Aber letztlich kommt man natürlich nicht drum rum zu sagen, am Ende ist trotz all dieser Versuche, das objektiv in Kriterien zu fassen, ist eine Frage der individuellen Wahrnehmung. Und jemand fühlt sich beleidigt wegen einer Sache, wegen der sich ein anderer eben nicht beleidigt fühlt. Das ist zum Teil von der kulturellen Prägung abhängig, vielleicht auch vom Geschlecht, von der Sozialisation, wovon auch immer. Ich meine, historisch ändert sich das natürlich extrem, wie empfindlich man ist. Man kann es psychologisch, man kann es politisch, man kann es historisch betrachten und wird dann sehen, dass das extrem variabel ist.
Naja, klar.
Und insofern ist natürlich ein Richter, der mit so einer Anzeige konfrontiert ist, immer muss sich immer auf eine ungeheure Gratwanderung begeben, wo die Beleidigung anfängt und die Kritik aufhört. Und das ist natürlich nicht wirklich objektivierbar.
Ich möchte gerne Ihre Formulierung von extrem variabel aufnehmen und einfach darauf aufmerksam machen, dass etwa in der akademischen Sphäre Konflikte deutlich waren und öffentlich ausgetragen wurden. Die lassen uns einfach nur den Kopf schütteln heute. Ich spreche etwa von Leuten wie Lessing und Götze, die einander an den Hals gefahren sind. Wäre nach meiner Meinung heute sozusagen justiziabel, was die Beleidigungsgrenze angeht.
Nein.
Oder denken wir, naja, den sollte man zu Tode foltern, den sollte man auf den rasierten Schädel und so weiter dann nicht, weil er nicht lesen und schreiben kann und weil er nicht wert ist, diese Position zu haben, die er da eingenommen hat. Oder wie Lamowitz-Möllendorf hat Nietzsche auf eine Art und Weise angegriffen. Der Unterhaltungswert ist groß. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass genau in der Phase, als der Ehrbegriff etwa noch so hoch geheizt war, dass man sich duellieren konnte, zur selben Zeit wir eben diese Formen von Polemik haben im wissenschaftlichen Bereich, die heute schlechterdings nicht denkbar sind. Luhmann und Habermas sind in Konflikten anders miteinander umgegangen als Lessing und Götze oder wie Lamowitz-Möllendorf und Nietzsche. Wir haben aber heute ja auf der einen Seite die Jan-Böhmermann-Rhetorik, der kleinste Anlass ist nicht gegeben, da irgendwie ein verteidigendes Wort zu sagen.
Ja,
wir haben auf der anderen Seite ja aber eine Übersensibilisierung im Bereich der öffentlichen Reden. Wenn man mal eine weibliche Anrede vergisst als Mann, dann kann man sofort zur Frauenbeauftragten zitiert werden. Also eine Übersensibilisierung. Ich höre immer häufiger Formulierungen, die ich schlechterdings unsinnig finde. Kinderinnen, Opferinnen, Mitgliederinnen und so weiter. Also grammatisch unmögliche Bildungen, wenn man sich weigert, diesen Unsinn mitzumachen, dann kann man Objekt werden von schärfster, etwa feministischer, politisch korrekter, angeblich politisch korrekter Kritik. Und ich finde diese Gleichzeitigkeit, Böhmermann auf der einen Seite und groteske neopuritanische Übersensibilisierungen, die eindeutig ins Neurotische verweisen, auf der anderen Seite gehören ja, extrem variabel war Ihr Stichwort, Frau Stolberg-Rielinger, in dieselbe Epoche, nämlich in unsere rein. Und da frage ich mich, was da los ist. Wie kann beides zugleich geschehen. Extreme Beleidigungslust auf der einen Seite, die freigegeben und lizenziert wird, und auf der anderen Seite eben die von mir geschilderte groteske Übertribunalisierung, etwa in Anredeformen.
Was Sie ansprechen, ist in meinen Augen ein Indiz dafür, dass wir eben heutzutage einen extremen Verlust an moralischer Intuition und gemeinsamer moralischer Intuition haben. Also die ungeschriebenen, informalen Regeln der Höflichkeit sind eben überhaupt nicht mehr gemeinsam geteilt. Und es fehlt ein gemeinsamer Kompass. In früheren Gesellschaften, würde ich sagen, hatte man eher eine gemeinsame Vorstellung davon, was geht und was nicht. Und das heißt natürlich nicht, dass man dann dagegen auch ganz lustvoll verstoßen konnte. Aber es war dann doch klar, ob es sich um eine Beleidigung handelt oder nicht. Das war eine homogenere moralische Intuition, würde ich sagen, während heute diese Phänomene, die Sie beschreiben, diese Übersensibilisierung, die ja auch groteske Züge annimmt, vielleicht bei uns noch nicht so sehr wie in Amerika, und andererseits auch in Amerika ganz besonders extrem, diese Formen von Hassrede und übelster, ja, das kann man gar nicht mehr nur Beleidigungen.
Aber Frau Stolberg-Rielinger, Sie können nicht ernsthaft behaupten, da habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden, dass früher da eher eine homogene Intuition war, wie man sich ordentlich benimmt. Man guckt sich an, wie Luther, ich sage das als einer, der eher kulturprotestantisch sozialisiert ist, wie Luther mit dem Papst umgegangen ist, das scheint mir nicht die Intuition zu sein, dass man gemeinsam gewisse Taktgefühle pflegt für beide Seiten, sondern eine Rhetorik, wie Luther sie da entfaltet hat, die wäre schlechterdings undenkbar heute. Und das aus guten Gründen.
Das ist richtig, aber Luther hat ja durchaus, wenn er zu diesen übermäßigen Injurien gegriffen hat, das auf der Grundlage eines gemeinsamen Kodex getan. Und er hat das ja bewusst getan. Er hat
war er eben gerade nicht mehr, sondern
heretisch. Das ist ein dialektischer Zusammenhang. Es war aber klar, dass es eine massive Grenzverletzung war in der Absicht, ganz neue Grenzen zu ziehen. Ja, aber dass das eine Grenzverletzung und extreme Beleidigung war, das war natürlich Luther vollkommen bewusst, und das war ja auch Absicht. Ja? Und so würde ich auch im Falle Böhmermanns sagen, es war natürlich Absicht, aber es war nicht plumpe Absicht in dem Sinne, dass er gesagt hätte, man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, dass Muslime Ziegenficker sind oder so. Ja, das wäre natürlich vollkommen inakzeptabel, sondern er hat es ja in einer anderen Weise gerahmt. Er hat es ja gerahmt als, naja, jetzt wollen wir mal sehen, was erlaubt ist und was nicht. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht erlaubt. Man muss schon sehen, dass er es etwas subtiler gemacht hat, als es immer ohne diese Rahmung zitiert wird.
Dass man das in diesen Rahmen stellt, Frau Stolberg-Grillinger, ändert nichts daran, dass untersucht wird, was gesagt worden ist. Diese persönlichen Disclaimer kennt das Strafrecht seit eh und je. Der Nachbar, der seinen Nachbarn beleidigen will, stellt sich an den Gartenzaun und sagt ihm, wenn ich jetzt sagen dürfte, dass du ein Arschloch bist, dann würde ich sagen, du bist ein Arschloch. Selbstverständlich ist das eine Beleidigung, selbstverständlich. Sie unterschätzen tatsächlich das Potenzial, mit solchen Dingen umzugehen. Und die Böhmermannsche Rahmung, die Sie hier zitieren, ist in ihrer ganz und gar tristen Unintelligenz nochmal ein Einwand gegen diesen Mann.
Herr Hörisch, weil Sie vorhin Lessing so schön eingebracht hatten, da fällt mir dann doch ein, dass er in der Minna von Barnhelm die Ehrzimperlichkeit so souverän verspottet hat, und zwar so sehr, dass es uns eben heute noch als irgendwie kindisch und komisch vorkommt, wenn man sich an diese alten Ehrzöpfe klammert. Man hat diesen Prozess der gesellschaftlichen Immunisierung halt immer als eine Art Fortschritt und Aufklärung begriffen. Ja. Ist das denn falsch?
Nein, es ist nicht falsch. Der Begriff der Ehre ist ja ähnlich anachronistisch geworden wie etwa der der Muße. Wenn man so ein Wort hört, kriegt man ja geradezu einen Schreck und denkt, das ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Es gibt natürlich, und das wusste Lessing schon, ein sehr schönes Konterargument gegen Ehrverletzungen, dass man sagt, der, der mir da die Ehre abgestritten hat, der kann mich gar nicht beleidigen, denn der hat selbst keine. Also sie können mich gar nicht beleidigen, weil sie gar nicht satisfaktionsfähig sind, ist ja die alte Geschichte, die man wirklich zur Kenntnis nehmen kann. Übrigens auch im Kontext von Hochgereizten, egal ob Luther oder Islamismus, theologischen Fragen. Ich meine, wer beleidigt den Islam denn am allerstärksten? Doch diejenigen, die ihn als eine Mördergewalt, satanisch perverse Totschlägerreligion darstellen. Das sind aber keine Islamophoben, sondern das sind militante Islamisten, die aus der Moschee kommen. Also man kann dann einfach sagen, wenn ihr uns Ungläubige beleidigt, dann beleidigt ihr den Islam. Das sind ja die eleganteren Formen. Ihr seid diejenigen, die hohen und Spott über den Koran ausbreiten und dergleichen mehr, scheinen mir die besseren Repliken zu sein, als jetzt, wenn die tätlich werden und mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt fahren, dass das justiziabel ist, darüber müssen wir nicht ernsthaft diskutieren. Aber was ist auf der rhetorischen Ebene, Lies-Aktion, Koran lesen und dergleichen mehr, was ist da justiziabel, was ist nicht justiziabel? Und da scheint mir einfach diskurstechnisch es immer besser zu sein, man lässt sich auf die Kategorien desjenigen ein, der einen angreift und sagt dann in aller Kühle, wissen Sie was, Sie haben nicht mein Niveau, Sie können mich gar nicht beleidigen. Das wird ihn stärker verletzen und möglicherweise stärker zum Nachdenken bringen, als wenn man sagt, ich gehe vor den Kadi und dann wirst du sehen, wie das Rechtssystem in Deutschland funktioniert.
Also Sie plädieren für die Wurstigkeit. Ja?
Nein, nicht für die Wurstigkeit, sondern für denjenigen, der eher verletzend spricht, hat er ja offenbar einen eher Begriff. Und jetzt bleiben wir mal bei dem harten Beispiel gewaltbereiter Islamismus. Man sagt, stärker den Islam beleidigen, Gott lästern, muslimische Kulturen schänden, kann man gar nicht, als ihr militanten Muslime das macht. Wenn ich denen mit Lessing oder Habermas komme und sage, jetzt lest doch mal die Theorie der kommunikativen Kompetenz und vertraut dem Kraft des besseren Arguments, würde ich, glaube ich, kategorial an denen vorbeiziehen. Damit mein Argument so stark ist wie möglich, will ich sagen, man muss immer gucken, was die Sphäre ist, mit der man Leute erreicht. Und da würde ich sagen, bei sehr vielen Ehrfragen ist gerade die Justizfrage nicht die eigentlich passende Sphäre. Das Duell ist ein klassisches Beispiel dafür. Die wussten ganz genau, dass Duelle verboten sind im Wilhelminismus. Duelliert haben sich gerade die Upper-Classes-Leute auf Teufel komm raus. Da war denen vollkommen egal, was da justiziabel war und was nicht justiziabel war. Also konnte man mit Justizmitteln gar nicht rankommen an das Syndrom. Mit solchen Argumenten, wie ich sie gerade ansatzweise skizziert habe, kommt man, glaube ich, eher an das Phänomen heran und auch an die Kausalität des Phänomens.
Ich würde sagen, es ist ein Zeichen für unsere moderne Wahrnehmung von Ehre in unseren westlichen Gesellschaften, wie man es nennen könnte, dass wir sagen, wir sind doch eigentlich viel stärker, wenn wir sozusagen das zurückgeben an den Ehrverletzten und sagen, meine Ehre, meine innere Ehre ist überhaupt nicht verletzlich durch solche Aktionen. Das ist aber eine typisch moderne Haltung der Stärke. Ehre in früheren Gesellschaften hat aber immer was natürlich mit wie gesagt, Verletzlichkeit zu tun, mit einem leichter drohenden Gesichtsverlust. Eher Gesellschaften, also Gesellschaften, in denen Ehre, persönliche Ehre eine besonders hohe Rolle spielt, sind meistens Gesellschaften mit schwachem Gewaltmonopol, ja, geringer Staatlichkeit, wo eben es den Individuen viel stärker obliegt, ihr Ansehen zu verteidigen. Und in solchen, auch in vormodernen europäischen Gesellschaften, also Monarchien ja in aller Regel, Fürstentümer, war es eben so, die hatten kein Gewaltmonopol. Die Fürsten, die Monarchen waren Herrschaftsträger unter vielen anderen auch. Und deswegen musste man sie mit der Aura der Majestät und der majestätischen Ehre umgeben, mittels vieler, vieler zeremonieller Vorkehrungen und Arrangements, die sie unnahbar distanziert machten, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren konnten, damit sie nicht verletzbar waren. Weil eher Konflikte eben dann sehr, sehr leicht eskalierten und um seinen Gesichtsverlust zu kompensieren, musste man dann zu den Waffen greifen. Also in vormodernen Gesellschaften ist Ehre gewissermaßen und der Ehrschutz gewissermaßen ein Ersatz für mangelnde Gewaltmittel und staatliche Durchsetzungs.
Ich stimme Ihnen zu, ich frage nur, wie man dann rankommt an dieses Syndrom. Nähern wir uns doch mal dem wirklichen Tabuthema Ehrenmorde. Da sind wir, glaube ich, an der harten, heißen Grenze dran, wo es uns auch zum Teil aus psychologisch-politischen Gründen sehr schwer fällt, klartextmäßig drüber zu sprechen. Natürlich wissen Leute, die Ehrenmorde begehen, aus einer muslimischen Kultur heraus, die sie falsch verstehen, dass das justiziabel ist, man darf keinen Menschen umbringen. Soweit sind sie vertraut mit dem Justizsystem des Landes, in dem sie leben. Es beeinflusst sie aber nicht allzu sehr, es lässt sie nicht zögern, etwa dann die Tochter, die sich nicht anständig benommen hat, umzubringen. Ich denke, wenn man sich aber auf die Vorstellungswelt einlässt und sagt, was seid ihr für Männer, wenn ihr so viel Angst vor einer jungen Frau habt, dass ihr es nicht mehr ertragt, was die macht und die umbringt, ist das nicht feige, wenn ihr das dann mit 2, 3 Brüdern macht und wechselseitig stillhält? Ihr seid überhaupt keine Männer, ihr habt keine Ehre. Wenn ihr sowas macht, dann argumentiere ich so, wie ich aufgrund meiner Sozialisation und meiner Wertvorstellungen eigentlich gar nicht argumentieren würde. Ich nehme aber sozusagen das kulturelle Wertsystem derjenigen, die da einen Ehrenmord begangen haben, ernst und bilde mir ein, ich komme stärker an das Syndrom heran, als wenn ich sage, übrigens steht im deutschen Strafgesetzbuch drin, Totschlag und Mord wird und bababababab nicht unter, dann sagen die, das wissen wir auch.
Meines Erachtens geht es um die Frage, inwiefern so etwas wie Würde, sowohl des individuellen Menschen als auch des Staates, wenn es das überhaupt gibt, sichtbar sein muss und sichtbare Verletzungen geahndet werden müssen, auf welche Weise auch immer. Also diese Notwendigkeit der Sichtbarkeit, der Wahrnehmbarkeit. Es geht ja um Ehre, Respekt, ja, im wörtlichen Sinne Ansehen. Das ist etwas, was man, gerade auch wenn man es historisch betrachtet, dass man sehen können muss. Ja, es ist deswegen eben nicht nur das innere Empfinden eines einzelnen Menschen, ob seine Ehre angetastet worden ist oder nicht, sondern es geht immer darum, wechselseitig wahrnehmbare Ehre zu haben und Ehrerbietung verlangen zu können beziehungsweise gegen Ehrerbietungsregeln verstoßen zu haben. Also Ansehen, Respekt ist etwas, das man sehen kann. Und insofern geht es um Symbolik und deswegen sind ja auch gerade Symbole von Staatsgewalt Gegenstand von Herabsetzung, von Zerstörung, von Desakralisierung und so weiter, weil man eben nicht auf Sichtbarkeit solcher abstrakter wie Würde ganz verzichten kann.
Also wir sollten aber nicht unterschätzen, dass Staatssymbole, und ich bin Kulturliberaler, wenn Sie so wollen, und nicht dafür, dass man neurotisch die Flaggen und die Hymnen schützt. Aber in ihrem Kern ist die Idee solcher staatlichen Symbole die einer Integration, eine integrative Kraft zu entfalten. Wir nehmen heute die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, wenn innere gesellschaftliche Kohäsionskräfte erodieren, nehmen wir immer stärker wahr. Und deswegen kommt so etwas zurück in den Blick, zu sagen, was ist eigentlich, wenn man vor dem Brandenburger Tor nach Herrn Trumps Entscheidung, Ost-Jerusalem auch als Hauptstadt Israels anzuerkennen, israelische Flaggen verbrennt und sagt, Israel ist ein Kindermörderstaat und die Juden den Tod wünscht. Dann sieht man, dass die Flagge selbst ein ganz gewichtiges Element der massiv unzulässigen Attacke ist und dass das einen gewissen Sinn hat. Für Israel ohnehin, ihre Zeichen, ein Staat umzingelt von tödlichen Feinden, das sind integrative Funktionen solcher Symbole. Und das war ein Bogen noch zu 103 Strafgesetzbuch. Das war der Sinn dieses Paragraphen, zu sagen, wie wir in Deutschland mit liberaler Gesinnung mit solchen Dingen umgehen, ist die eine Sache. Aber es gibt andere Staaten, die mit Gründen sensibler sind oder jedenfalls sein können. Wir schützen unsere guten diplomatischen Beziehungen und nicht die persönliche Ehre von Staatsoberhäuptern.
Symbole sind ja auch mit guten Gründen anders geschützt, staatliche Symbole, als, wie gesagt, Personen, die Staaten repräsentieren. Da finde ich eben, reicht der persönliche Beleidigungsverbot vollkommen aus. Bei Symbolen ist es was anderes. Die gehören in anderer Weise natürlich geschützt, weil da ja die persönliche Beleidigung und Menschenwürde nicht greift, sondern da geht es darum, tatsächlich, die symbolisieren dann tatsächlich den Staat als solchen oder die Religionsgemeinschaft als solche oder wie auch immer. Und das gehört, würde ich auch sagen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, durchaus geschützt.
Ja, wir gehen ja immer davon aus, dass bei Symbolen Zeichen ganz besonderer Art vorliegen. Nämlich Zeichen, an denen mehr dran ist, als an den Zeichen, die wir sonst produzieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Radio reden oder irgendwelche Notizen machen. Wir alle wissen, dass Signifikanten arbiträr sind, also wirklich zur Disposition stehen. Der Baum könnte auch Tree oder Abra heißen. Wir gehen aber davon aus, dass bei den symbolisch aufgeladenen Zeichen, wie Flaggen oder, da wir in religiösen Zeiten leben, bleiben wir mal bei der Eucharistie, dass an Brot und Wein eben mehr dran ist, als dass sie bloß Brot und Wein sind im christlichen Kontext. Also beleidigt man sozusagen dieses herausgehobene Zeichen, wenn man es so behandelt, als sei es einfach nur Esspapier oder als sei es ein billiger Aldi-Wein und dergleichen mehr. Das ist das alte Schema, mit dem die Griechen schon arbeiteten, dass zur semantischen Dimension eben auch eine somatische dazukommt. Sema, Soma. Das macht es ja so eigentümlich, wenn die Flagge Israels verbrannt wird von wirklich üblen Antisemiten, die man auch so nennen darf und nennen muss. Dann wird eben nicht ein Stück Textil verbrannt, als wenn ich alte stinkende Socken verbrennen würde. Es wird ein Symbol verbrannt, an dem das Überlebensrecht von sehr vielen intensiv in der Geschichte massenhaft Verfolgten deutlich wird. Und deshalb müssen wir es, glaube ich, wirklich deutlich machen. Das ja, wäre richtig. Wieder meine Minus-1-Dimension. Ob man sich das ernsthaft wünschen kann, dass man jeweils die Bücher, die heiligen Bücher der anderen verbrennt oder in den Schmutz wirft oder mit Füßen tritt und dergleichen mehr. Ich glaube, man ist in der Tat nicht gut beraten, wenn man das zulässt. Und da würde ich einen Schwenk machen zu Ihnen, Herr Merkel, und würde sagen, es ist absolut sinnvoll. Ich habe ja ansonsten eher für liberale Geschichten verwerflich, aber nicht justiziabel argumentiert, dass man bei solchen Tabus bleibt. Es ist sinnvoll, dass es bestimmte Tabus gibt, zum Beispiel Leute umzubringen. Es ist gut, dass wir in der Regel eine Tötungshemmung haben und die sollte auch justiz- und strafbewehrt sein. Und ich denke, dass das eben wirklich auch für Stil, Höflichkeitsumgangsformen, Anerkennungsformen gilt. Und die sind in der Tat um Symbole herum präsentiert. Wenn der Bundespräsident nicht beleidigt werden kann, ist es ja nicht so, dass man jetzt nicht eine Kritik an Frank-Walter Steinmeier oder an früheren Christian Wulff oder wem auch immer äußern darf. Es geht eben in der Tat nicht um die Person, sondern es geht um ein Amt, dessen Anspruch ist, mehr zu sein als nur ein Besoldungsamt für denjenigen, der gerade Amtsträger ist.
Aber die Frage ist ja, ob das in derselben Weise beleidigbar ist wie eine individuelle Person. Das ist ja mein Punkt, dass man das eben nicht auf dieselbe Ebene stellen kann und deswegen eine persönliche Beleidigungsklage auch jedem Erdogan, Trump oder Steinmeier überlassen ist, wenn er sich beleidigt fühlt. Aber eben als Staatsorgan sollte er nicht in besonderer Weise geschützt sein.
Naja, aber bei diesem Symbolschutz geht es nicht um Beleidigung.
Ich meine, Symbole sind etwas anderes. Das habe ich ja ausdrücklich gesagt. Symbole sind etwas anderes. Und Sie sagen ja selbst, dass Sie in diesem Fall nicht für den eleganten Umgang, für den Sie eben plädiert haben, im Umgang mit persönlichen Beleidigungen, dass Sie im Falle der Symbole, also zum Beispiel der israelischen Flagge, nicht für einen solch eleganten Umgang plädieren.
Genau. Und tatsächlich bei der Symbolverletzung geht es am Ende nicht um Beleidigung, nicht um Ehre, sondern um andere Funktionen. Ich habe von Integration geredet und weitere Funktionen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Paradox ansprechen, denn der Strafrechtsparagraf 103 wurde gestrichen und das wird ja von vielen so als ein Sieg der Redefreiheit gefeiert. Zugleich aber haben wir vollkommen neue Sprechverbote, Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das heißt unter der Rubrik Hate Speech versucht unsere Regierung eine ganz neue Hierarchie des Sagbaren zu etablieren. Ja. Und viele Leute, die ihre Wut in Worte fassen, bekommen es also mit dem Staatsanwalt oder eben sogar mit privaten Anklägern zu tun, weil das ausgelagert wird an diese sozialen Netzwerke zum Beispiel, die irgendwelche Leute, keiner kennt sie, im Geheimen beschäftigen, um zu löschen und da zu putzen, damit sie eben selber nicht in die Haftung kommen müssen. Ist das Ganze eine Finte staatlicherseits, ein Ablenkungsmanöver unserer Regierung, einerseits sich für Redefreiheit feiern zu lassen, aber ganz neue Formen von Zensur einzuführen?
Also es ist ein Zeichen für das, was Herr Hörisch vorhin, die Gleichzeitigkeit von seltsam kollidierenden Zuständen genannt hat, dass wir einerseits hypersensibel werden und andererseits immer gröbere Formen von Attacken zulassen. Das ist ein Zeichen dafür. Dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist aus meiner Sicht indiskutabel, in weiten Teilen verfassungswidrig. Vor allem, und Sie haben es angetippt, Herr Müller-Ulrich, weil es tatsächlich die Frage, was offensichtlich rechtswidrig ist, extrem schwierige Frage in dieser Sphäre, wie wir in unserer Diskussion ja auch gesehen haben, an Private delegiert und denen eine Sanktionsmöglichkeit in die Hand gibt. Das halte ich nicht für zulässig. Und es ist in der Tat eine Art Paradox, da haben Sie völlig recht.
Es ist eine Polarisierung, würde ich sagen. Ein extremer Verlust jeder Balance in diesem Punkt, moralischer Intuition, wie ich sagen würde. Ja, dass man eben einfach keinen gemeinsam geteilten Grund mehr hat, auf den man sich verständigen könnte, was geht und was nicht, ja, auf einer informellen Ebene. Das geht offenbar überhaupt nicht mehr. Insofern finde ich, also wenn man sich ansieht, was tatsächlich in den sozialen Netzwerken für Sachen geschrieben werden. Ich meine, das muss man sich ansehen, um es wirklich zu ermessen. Das ist ja unvorstellbar. Und ich finde, dass da tatsächlich sich was ändern muss. Denn das erfüllt ja nun ganz oft den Tatbestand von Volksverhetzung. Und da geht es nicht in erster Linie um Beleidigung des Staates oder von Staatsorganen, sondern da geht es vor allem um Beleidigung von bestimmten Gruppen. Ja, und es geht um Rassismus, es geht um Sexismus und so weiter. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie sagen, auf der anderen Seite hat das dann eine extreme Übersensitivität hervorgebracht, auf der anderen Seite. Und das ist überhaupt nicht mehr auszupendeln. Aber dass man das jetzt nun auf sich beruhen lässt, das finde ich auch
nicht. Nein, Sie haben ja völlig recht. Sie haben ja völlig recht. Aber an der Schmerzgrenze, die Sie wieder andeuten, Volksverhetzung etwa, wird der Staatsanwalt zuständig und nicht Facebook. Das ist der Einwand gegen dieses
Gesetz. Es ändert ja nichts an der Grundparadoxie, die ja häufig auch philosophisch und rechtsanalytisch durchdiskutiert worden ist, dass sich Paradoxien schwerlich vermeiden lassen. Wer extrem liberal ist, muss natürlich auch liberale Einstellungen haben gegenüber antiliberalen Einstellungen. Also derjenige, der die Abschaffung des Liberalismus fordert, müsste von dem extrem Liberalen toleriert werden. Wer extrem tolerant ist, müsste auch alle, die fordern die Todesstrafe für Tolerante, das auch akzeptieren. Ersichtlich geht das nicht. Also wir kommen bei solchen Paradoxiebeschreibungen eigentlich immer zu derselben Grundstruktur. Und als alter Luhmann-Fan würde ich sagen, wir können gar nicht anders verfahren, als dass wir weiter binär denken. Die Wissenschaft hat die verdammte Aufgabe, zwischen wahren und falschen Sätzen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung kann reversibel sein, vor und nach Kopernikus denkt man anders über dies oder jenes, das ist vollkommen klar. Aber die Wahr-Falsch-Unterscheidung dürfen sich Wissenschaftler nicht nehmen lassen. Und die Recht-Unrecht-Unterscheidung dürfen sich Juristen nicht nehmen lassen. Und schlechterdings alles zuzulassen, heißt natürlich auch schier gar nichts zuzulassen. Man lässt dann wirklich bloß noch den Neues zu. Und was dann eben nicht mehr durch die Kanäle geschwemmt wird, macht den Begriff Kanal alle Ehre. Ich bin ja in der Beschreibung dessen, was Sie da in sozialen Medien antreffen können, wirklich ähnlich fassungslos wie Sie. Das sind nämlich dann Kommunikationsformen, die schlechterdings nicht mehr mit wahr, falsch, recht, unrecht, moralisch integer, moralisch nicht integer, stilistisch überzeugend, stilistisch verwerflich arbeiten, sondern die schlechterdings alles zulassen. Und das heißt wirklich nur, der Neues wächst und der Neues ist doch immer sehr eng mit Bürgerkriegs- und mit Kriegsverhältnissen verbunden. Dann haben wir den ganz großen Krach, der daraus entsteht, wenn man schlechterdings keine Grenzziehungen mehr macht. Und insofern will ich doch dafür plädieren, dass wir gar nicht anders können, als bestimmte Tabus aufrechtzuerhalten. Es ist so ein billiges Spiel, gegen Tabus zu argumentieren. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, welche großen Tabus es heute noch gibt. Also ich denke, es könnte manchmal ganz sinnvoll sein, daran zu erinnern, dass wir ein Leben ohne Tabus nicht ernsthaft wollen können.
Ja. Richtig.
Die freie Meinungsäußerung, eine der stolzesten Errungenschaften moderner, pluralistischer Demokratien, ist zum Problem geworden und das ganz anders als von den meisten erwartet. Die Diskussion muss fortgesetzt werden, die Diskussion über das, was man sagen darf, und das war das Forum, darf ich das sagen, über die Grenzen des Gestatteten. Es diskutierten Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler in Mannheim, Reinhard Merkel, Jurist und Rechtsphilosoph in Hamburg und Barbara Stolberg-Rillinger, Historikerin in Münster. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.